Fragen des Menschseins. Veronika Bonelli im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
Hallo, lieber Christoph.
Grüß dich, Veronika.
Willkommen auch allen, die uns zuhören, zu einem zweiten Teil einer Sommerserie. Wir sprechen über Persönlichkeit und Persönlichkeitsentfaltung. Ich versuche eine kurze Zusammenfassung von dem, was im Juli war. Bitte einfach nochmal in Ruhe anhören. Wir haben das Thema geteilt, so in die Frage, was ist strukturell mitgegeben in unserer Persönlichkeit? Und heute wollen wir uns ein bisschen dem Teil widmen, wo wir das noch mehr entfalten, auch wie wir reagieren so aufs Leben. Ungefähr so, obwohl wir letztes Mal schon gesehen haben, dass sich das, was mitgegeben und vorgegeben ist, dann doch auch wieder sehr mischt mit dem, ja, wie wir eben so ins Leben gestellt sind. Aber das, was wir gelernt haben, war, dass es doch Typen gibt. Wir haben dann unterschieden 4 Typen und man kann schon so sagen, dass jeder Mensch so einem gewissen Typus vor allem entspricht, auch wenn wir von allen 4 etwas in uns tragen. Und es kann schon auch sein, dass das manchmal sich auch verändert. Aber so einen grundsätzlichen Typus haben wir irgendwie alle. Und es könnte spannend sein, mal rauszufinden, welcher das denn für mich eigentlich ist. Ich wiederhole sie ganz kurz. Du hast genannt den umsichtigen Typ, für den Sicherheit und so recht wichtig ist, Verlässlichkeit und klare Strukturen. Der warmherzige Typ, bei dem geht es viel um Beziehung, der braucht Nähe und Wohlbefinden und kann das auch geben und ausstrahlen. Dann der dritte ist der faszinierte Typ, bei dem dreht sich viel um Lebendigkeit, der mag es gesehen zu werden, Individualität und sie zu zeigen ist ihm wichtig, der steht gern auf einer Bühne, bei dem ist auch immer was los, das sind eher so lustige Typen, oft auch, mit denen man wahrscheinlich viel Spaß haben kann. Und dann gibt es noch den selbstbewussten Typen, der ist vielleicht nicht unähnlich dem dritten, aber der ist eher so ein, du hast gesagt, der ist getragen von einer gewissen Selbstgewissheit, der hat so eine natürliche Überzeugtheit von sich selber und für den ist wichtig Leistung und Anerkennung. So mal kurz zusammengefasst, zum genauer Wissen bitte die Folge von Juli anhören, da erklären wir das genauer. Und wir haben dann in der letzten Folge am Schluss, da ist uns die Zeit ein bisschen ausgegangen, sind wir drauf gekommen, dass alle diese Typen so eine Stärken- und eine Schwächenseite haben. Du hast sie auch alle schön benannt mit der Stärkenseite. Der umsichtige Typ hat in seiner Schwächeseite was mit Angst zu tun, könnte ein ängstlicher Typ sein. Der warmherzige Typ, haben wir gesagt, könnte eher so der depressive Typ werden. Der faszinierte Typ ist auf der Krankheitsebene, nennen wir das den histrionischen Teil, oder? Kann man so sagen? Also, naja, nein, stimmt eigentlich nicht.
Ich glaube, du kannst alle als Typus bezeichnen oder sonst, wenn sie ins Krankheitswertige rutschen, wird es dann eine histrionische Störung. Ja, und ja, dann so. Ist es meinetwegen auf neurotischem Ebene oder wenn es sehr arg ist, dann ist es eine Persönlichkeitsstörung. Aber ich glaube, man kann das von allen Typen sagen, dass es mild ist, wenn es einfach einen Bedrohungsanteil hat. Also alle haben im Grunde ihre Angst, nur die Angst ist jeweils eine andere.
Genau, und sie zeigt sich eben je nach Typus eben dann anders. Und ich habe mir gedacht, wir können uns das doch nochmal anschauen jetzt am Beginn, weil das, glaube ich, recht spannend ist auch, sich auf diese Pole einzulassen und mal zu schauen, wo, ja, vielleicht können wir dadurch helfen, dass die uns zuhören, sich da auch noch besser finden, weil dementsprechend hilft es uns ja auch im Leben, einen besseren Umgang mit uns selber zu finden, auch und in der Gemeinschaft, in der wir uns aufhalten, sei es im Job, aber natürlich auch zu Hause, im Freundeskreis, vielleicht in der Urlaubsrunde, wo man sich dieser Tage vielleicht jetzt auch befindet. Genau, Christoph, schauen wir das nochmal an. Starten wir beim umsichtigen Typen. Stärken, Schwächen, dass wir das nochmal ein bisschen erklären.
Naja, der umsichtige Typ wäre der, der im Grunde ein gutes Gespür hat für Verlässlichkeit und klare Strukturen und dem im Grunde eine gewisse Geordnetheit wichtig ist. Und diese lässt ihn ruhig werden, wenn er die erkennt. Und deswegen ist gute Planung für ihn was Entscheidendes, klare Strukturen, gute Informationen und so weiter. Das alles sind, glaube ich, für ihn große Hilfen, sich fallen lassen zu können und dann gut einlassen zu können, wenn die Dinge einschätzbar sind. Ja, und wenn das eben kippt, diese Einschätzbarkeit, dass es unwägsam ist, dass das Sicherheitsthema für ihn in eine Überforderung kommt, dann wird er eher insistierend auf dieser Seite, dass Regeln eingehalten werden müssen, dass Normen eingehalten werden, dass Verabredungen eingehalten werden und so weiter. Ja? Und dann kann es sein, dass der Spielraum, da ein bisschen großzügig zu bleiben, für ihn verschwindend klein wird, weil die Sorge überhand nimmt. Ja, und das kann dann im Miteinander so werden, dass er nur zulässt, was aufgrund seiner Beruhigung jetzt möglich ist. Meinetwegen eine Pause darf nicht jetzt gemacht werden, sondern muss am verabredeten Ort eine halbe Stunde später gemacht werden, weil das so geplant ist und so weiter und so fort. Und dann ist egal, ob eine landschaftliche Situation gerade sehr schön ist oder nicht, das passt dann halt alles nicht zu diesem Gefühl.
Okay, also zwänglich und wenig spontan.
Richtig, genau. So wäre da, so würde sich's dann zeigen, wenn das Umsichtige, sagen wir mal, in die Not kippt.
Der warmherzige Typ, für den sind Beziehungen sehr wichtig. Wie zeigt sich das da?
Genau, der liebt Nähe und der liebt, dass sich alle wohlfühlen. Und wird deshalb sehr schauen, dass es allen gut geht, ob alle das Richtige haben, ob sich alle gut einfinden können oder es noch irgendetwas Widerständiges gibt, was man aus dem Weg räumen könnte und so weiter. Ja. Und wenn er zu stark in diese Angst rutscht, dann schaut er zu sehr auf das Wohlbefinden des Gegenübers und verliert sich mit seinem Engagement da drin aus dem Blick und ist dann am Schluss erschöpft. Was dann übrigens in der Depressivität sich auch zeigt, ja, weil er sich verausgabt hat und im Grunde anderen Dinge abgenommen hat, für die sie selber sorgen sollten. Und seine Angst ist dann immer, wenn ich dir zumute, dass du dafür jetzt selbst sorgst und für dein Wohlbefinden auch ein bisschen selber Sorge trägst, dann wirst du mich nicht mehr mögen und dann wirst du mich ablehnen. Das ist die Angst dieses Menschen. Und aus dieser Angst, dass das bloß nicht passiert, gibt er lieber dreimal dem anderen etwas, selbst wenn der das gar nicht bestellt hat, ja, damit diese Angst gar nicht erst aufkommen muss. Und dadurch ist er permanent schlussendlich auch in einer Überforderung. Das ist das, womit es ihm nicht gut geht.
Und überfordert damit ja oft auch die anderen, weil so Menschen, die immer nur helfen wollen und immer für die anderen da sind, das kann ja auch recht anstrengend sein, obwohl die immer glauben, sie müssen das machen und es ist so gut und so, aber eigentlich kann das auch auf der Ebene ja kippen irgendwie. Ja. Es kann auch mal einem furchtbar am Keks gehen, wenn einer ständig helfen will.
Ja, genau, also, genau.
Ja. Ja, okay. Der faszinierte Typ war so der dritte, den du genannt hast.
Ja, das ist der, der eine Freude hat, sich zu zeigen. Und im Grunde auch eine Freude daran hat, wenn andere sich zeigen. Also es geht ihm nicht nur um sich selbst dabei, aber es geht ihm schon darum, seine Individualität zum Ausdruck bringen zu können und zu dürfen. Und der findet das ganz cool, wenn andere das auch tun. Und dadurch ist er ein sehr geselliger Mensch in der Regel und kann Neues entdecken und sehen. Also er ist jemand, der sich faszinieren lässt durch das, was auf ihn zukommt. Und dadurch kann er oft Dinge sehen und erkennen, die andere noch gar nicht wahrgenommen haben. Also wie schön eine Landschaft ist. Wie toll jemand etwas gemacht hat, wie toll etwas gestaltet ist und so weiter. Dafür hat er ein unglaubliches Gespür.
Oder was mal Trend werden könnte oder so. Oder so, ja. So Modeschöpfer, so Designer.
Genau, er drückt das auch aus, er probiert das auch gerne aus. Ja, also es gehört alles so zu ihm und dadurch ist er auch sehr unterhaltend und sehr gesellig. Ja, da kann sich vielleicht auch die eine oder andere Übertreibung reinschmuggeln oder Ausgestaltung, so möchte ich es mal nennen, einschmuggeln. Wenn man selber dabei war, denkt man, huch, so doll war das doch gar nicht. Aber er kann das in einer Weise erzählen, dass man oft übrigens als Zuhörer denkt, meine Güte, sowas erlebe ich nicht. Da wäre ich auch mal gerne dabei gewesen und so weiter. Ja, deswegen ist in dem, was er so von sich gibt, oft was ganz, geht was ganz Faszinierendes aus. Ja, und wenn das dann kippt, weil er eine Angst hat, nicht gesehen zu werden, falsch gesehen zu werden, dass man ihm nicht gerecht wird in dem, wer er eigentlich ist und worum es ihm doch im Grunde geht und so weiter, dann kann das eine Überbetonung finden und dann wird der andere auf einmal nicht mehr so richtig im Blick bleiben und er sieht nur sich selber, rechtfertigt sich schnell, erklärt sich permanent und man sagt, das musst du doch alles gar nicht machen, ja. Aber entweder, also bedient er einen möglichen Vorwurf oder er empört sich dann sehr schnell. Und wenn dann irgendetwas ist, was die anderen vielleicht jetzt auch mal wollen oder wo sie nicht ganz so mitgehen, dann sind sie da sehr empfindlich, gereizt und schnell kränkbar. Das ist so.
Beleidigt, schnell beleidigt.
Ja, genau. Das ist genau das.
Ist da auch was mit dabei, was wir heute so beobachten können an diesem ganzen Social Media und sich darstellen Ding, dass man so ständig überall muss man wo dabei sein, alles muss man wissen, alles muss man lesen, aber es ist dann oft auch so eine Überforderung, weil das so viele Dinge sind und man sich dann auch überall noch was posten muss und so weiter. Spielt das da auch mit rein in diesen Typ?
Ja, also ich glaube, wir leben in einer Zeit, die eher stark histrionisch-narzisstische Tendenzen hat. So, das sagen viele Forscher auch. Also umsonst, glaube ich, die sozialen Medien fokussieren das sehr, betonen das sehr und dadurch werden junge Leute sehr angeregt, sich gleich entweder zu präsentieren oder eben mal zu gucken, bin ich da mitgenannt, wo müsste ich eigentlich zugehören und so weiter und so fort. Also das forciert sehr dieses Thema. Ja, ob die Menschen dann gleich dieser Typus sind, ist noch eine andere Frage. Aber dieses Thema wird dadurch quasi sehr potenziert durch einen gewissen Zeitgeist. Also sich zu verkaufen, sich zu präsentieren.
Und dieser selbstbewusste Typ?
Ja, das sind die Menschen, die im Grunde Dinge voranbringen und die etwas erreichen wollen. Und wenn zum Beispiel eine Not ist, dann kann man doch was tun und dann kann man doch helfen. Und dann schaffen die das wirklich zu organisieren, dass auch wirklich angepackt wird und was zu Wege gebracht wird. Also das ist ihre besondere Begabung, sehr leistungsstark zu sein, Ziele zu erreichen und darüber durchaus dann auch die Anerkennung für das Erreichen dieser Ziele zu genießen. Das mögen sie auch. Also deswegen sind sie sensibel für Anerkennung. Und sie gehen nicht so sehr in die Beziehung, sondern sie gehen mehr in die Aufgabe hinein. Also in das, was zu tun ist. Ja, und das ist denjenigen, nehmen wir mal den depressiven Typus oder den warmherzigen Typus, wie ich ihn genannt habe, dem fehlt dann oft was, weil er sagt, eigentlich brauche ich doch ein bisschen Nähe. Und der sagt, ach nee, ist gar nicht so wichtig, Hauptsache wir haben was miteinander erreicht. Ja, das ist jetzt natürlich etwas übertrieben von mir dargestellt. Der hat natürlich auch einen Nähewunsch, dieser Mensch, so wie alle anderen Themen auch eine Bedeutung haben. Aber wenn es dann kippt, in eine Not kippt, in eine Sorge kippt, ich werde nicht anerkannt oder man sieht das nicht, was ich da eigentlich mir auch abverlange, ja, dann kann er sehr hart werden, sehr fordernd werden und anderen abverlangen, dass sie sich stellen sollen und müssen und nicht einfach jetzt hier stehen bleiben und im Sport noch wesentlich mehr Leistungen aus sich herausholen müssen, um höhere Ziele zu erreichen und so weiter und so fort. Also dann wird es ein bisschen ungnädig. Das ist dann die Gefahr, die passiert.
Das ist dieses Narzisstische, was man dann auch oft kennt,
genau.
Wo Kritik nicht möglich ist.
Ja. Und er selber ist der Einzige, der es wirklich gut und vollkommen kann und alle anderen fallen ab dahinter. Also das wäre dann so ein Extremfall. Ja?
Ja. Was mir wichtig war, das nochmal aufzuzeigen, war, ich denke mir, auch vielleicht für Menschen, die so eine Diagnose haben, ist ja dann auch total wichtig, vielleicht auch diese Stärkenseite wieder mehr zu erkennen und zu betonen. Ja, also wenn ich schon mehr in der Schwäche bin, mir in Erinnerung zu rufen, aber was ist denn eigentlich die andere Seite von dem? Was ist das Gute an meiner Persönlichkeit, an diesem Typus, wo jetzt vielleicht etwas recht ausgeprägt ist, auch das andere wieder mehr reinzuholen und mehr in eine Balance zu kriegen vielleicht, ja, oder auch rauszukommen aus dieser schiefen Betonung, die wir dann so haben, wo wir uns dann nur noch als depressiv oder nur ängstlich oder so sehen. Ja, ja. Aber es gibt ja das andere auch.
Ganz genau. Ja. Wobei ich würde schon Typus und Störung unterscheiden. Ja, ein Typus ist keine Störung, sondern ein Typus ist was Normales, das wir alle haben mit der Neigung zum einen oder zum anderen Thema. Und die Störung ist eigentlich die Übertreibung dieses Themas. Und meistens entspricht das dann dem Typus. Ja, das muss nicht immer der Fall sein. Wir hatten das in der Folge davor auch besprochen. Aber in der Regel ist es eine Überakzentuierung dieses Themas. Und was ich an der Betrachtung auch gern mag, ist Folgendes. Es zeigt, dass eine Störung zum Beispiel nicht einfach nur irgendein komisches Verhalten eines Menschen ist, sondern es zeigt, dass die Störung einen Menschen im Blick hat, der um etwas ringt, was ihm nicht gelingt, wozu er eine große Not hat. Und mir ist das ein tiefer Schlüssel, einen Zugang zu diesen Menschen zu haben, also sie zu mögen, weil ich sie in ihrer Not sehen kann und in der Verzweiflung, die da drin liegt. Und Therapie ist dann ja im Grunde die Aufgabe, wie man hilft, diese Not zu beruhigen, ja, und anders mit der Not umzugehen. Und in gewisser Weise zeigen alle diese vier Themen, die wir jetzt eben gerade so besprochen haben, dass ein Mensch aus seiner Mitte gerät. Ja, und die Mitte ist eigentlich die Gewissheit, in der er stehen müsste, so dass er nicht in die Not rutscht. Immer wenn wir in der Not sind, geht uns die Gewissheit verloren. Ja, und der umsichtige Mensch braucht die Gewissheit, diese Welt bietet Halt. Und ich bin in ihr gehalten und gegründet und kann aus ihr nicht fallen. Dann käme er in die Mitte und in eine Ruhe hinein. Ja? Und der warmherzige Mensch müsste die Gewissheit in sich tragen, wenn ich jemanden mal nicht sofort bediene und ihm gleich das gebe, was er sich wünscht, dann wird er die Spannung aushalten und das nicht gleich zum Anlass nehmen, sich von mir zu lösen und mit mir nichts mehr zu tun haben zu wollen. Also unsere Verbundenheit gilt. Die hat eine Unverbrüchlichkeit, auch wenn wir uns im Augenblick nicht sehen oder mal eine Spannung da ist. Das wäre die Gewissheit, die dieser Mensch braucht. Und der Mensch mit der Lebendigkeit braucht die Gewissheit, dass es in Ordnung ist, sich in dem Eigensein zu zeigen und zu entfalten, dass jeder seinen Raum hat und dass ich, so wie ich bin, in Ordnung bin. Also da ist dieses Wissen um die Legitimität im So-Sein. Das ist für ihn ein ganz wichtiger Punkt. Und ähnlich gilt das auch für das selbstbewusste oder narzisstische Thema, dass der Mensch sagt, so wie ich bin, reiche ich und mehr muss ich nicht sein. Und ich muss mich nicht immer noch beweisen. Es genügt, so wie ich bin, genügt es. Und diese Menschen, die das als Gewissheit in sich tragen, die sagen, es ist alles in Ordnung so.
Und dieses Wissen darum, auch was ich brauche und wie ich so ticke, das würde ich sagen, ist ja schon ein Teil von dem, wie wir unsere Persönlichkeit auch entfalten und entwickeln können. Und das ist ja das, wo wir auch heute nochmal genauer hinschauen wollen. Wir haben letztes Mal auch schon gesagt, diesen Spruch von so einem alten Griechen, wer war das nochmal? Werde, der du bist? Wer
hat das gesagt? Ein Philosoph, ja. Ein griechischer Philosoph aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Pindar.
Es gibt heute in der Social-Media-Welt noch dieses beste Version meiner selbst werden. Da bin ich immer ein bisschen kritisch, weil das hat so einen Leistungsanspruch, wo ich mir mal denke, anstrengend. Aber auf der anderen Seite liest ja auch was Wahres drin. Ja, so diesen. Ich glaube, es geht um die Frage, wie kommen wir zu diesem tiefen Kern, von dem, wer wir sind? Wie können wir das entfalten, was auch unserem Typ halt gerecht wird? Was würdest du denn da sagen? Was ist denn da wichtig?
Ja, das ist eine große Frage, die du stellst. Also Pindar hat gesagt, werde der du bist. Und die Frage ist, was hören wir, wenn wir diesen Satz hören? Was meint das, werde der du bist? Ja, und da gibt es verschiedene Auslegungen, wie man das hören kann. Und jetzt sagst du noch etwas vom Kern des Menschen. Ja, und darüber müssen wir jetzt ein bisschen reden. Das ist nicht so ganz einfach. Also werde der du bist könnte ja zum Beispiel, wenn man von einer Gesellschaft her denkt, heißen, werde derjenige, der ein gutes Mitglied dieser Gesellschaft ist, damit du dazugehörst. Und dann haben wir quasi mit diesem Auftrag, werde der du bist, bestimmte Ideen, die Eltern oder eine Gesellschaft in sich tragen und sagen, ein gutes Mitglied dieser Gesellschaft ist folgendermaßen: freundlich, zuvorkommend, verantwortungsbewusst, empathisch. Und dann können wir ganz, ganz viele Eigenschaften beschreiben, vielleicht auch engagiert, demokratiefreundlich und so weiter. Also ganz bestimmte Werte, die unsere Kultur leiten, die entweder eine Gesellschaft bestimmen oder die ein Elternhaus bestimmen. Und dann sind wir ein guter Mensch.
Aber da würde ich jetzt, ja, oder würde ich jetzt eher sagen, das ist Werte, der du zu sein hast.
Ja, genau. Ja, also was heißt der du bist, ne? Der du sein sollst. Der so ist, wie ich das will. So könnte man das dann hören, ja. So. Aber ich will nur sagen, diese Idee, die ist, glaube ich, tief verbreitet. Ich muss gestehen, das habe ich auch erst im Laufe meines Lebens verstanden und habe das am Anfang gar nicht so gemerkt. Wir haben ja 3 Kinder. Und als wir unsere Kinder erzogen haben, von welchen Ideen ich eigentlich geleitet bin, wenn ich es gut meine, meine Kinder zu erziehen. Und ich bin schon, glaube ich, ein relativ reflektierter Mensch, der über vieles sehr nachgedacht hat und auch in dieser Zeit eine lange Lehranalyse gemacht hat und so weiter, ja. Und trotzdem sind es permanent Ideen, die wir in uns tragen, wo wir dann sagen, na, wenn meine Kinder das erreicht haben, dann ist doch alles in Ordnung, ja. Und, aber sie sind ja sie selber und haben nicht unbedingt die Intention, dem zu entsprechen, was meine Idee ist. Also ist zumindest eine Auslegung, ja, das wollte ich sagen. Dann gibt es eine zweite Auslegung, werde der du bist, und jetzt sprichst du vom Kern des Menschen. Das ist so romantische Pädagogik, die geht so ein bisschen von der Idee aus, alles ist im Menschen angelegt und jetzt hat er sich zu entfalten. Und seine Aufgabe ist es, vielleicht darin so begleitet zu werden, dass er sich maximal gemäß seiner Anlagen und dieses Wesenkerns entfalten kann. Aber dahinter steckt ja eine Idee, dass wir einen Wesenskern haben, in dem das möglicherweise alles drin ist. Und so hat ja damals, als ich zum Beispiel studiert habe, da war das ein ganz wichtiger Punkt in der Pädagogik, in der Erziehungswissenschaft. Das Experiment hieß das Neil Summerhill-Experiment, glaube ich. Ja, und da versuchte man, Kindern keine Grenzen zu setzen und ihnen alles zu ermöglichen, was sie wollten, damit sie bestmöglich sie selbst sein können und werden können.
Ich vermute, das ist schiefgegangen.
Ja, es hat nicht wirklich funktioniert, muss man sagen, ja, weil Kindern das Gegenüber gefehlt hat, an dem Entwicklung und Reifung und Auseinandersetzung stattfindet und ich zu mir komme. Ja, und ich habe auch lange Jahre gebraucht, bis ich diese Dinge für mich tiefer verstanden habe, dass ich inzwischen an diese Idee eines Kerns nicht mehr glaube. Also natürlich gibt's vom Typus her Anlagen, ja, und möglicherweise auch Begabungen. Wir sind mit Dingen ausgestattet. Das glaube ich schon. Und dann braucht der eine weniger Schlaf, der andere braucht mehr Schlaf. Der andere ist geschickt und kann gleich handwerklich mit etwas umgehen. Ein anderer tut sich da schwerer, kapiert aber etwas sehr schnell und so weiter und so fort. Also ich glaube, das sind unterschiedliche Begabungen, die wir in uns tragen. Aber ich würde das nicht ein Wesenskern nennen, Ja, und ich glaube, wenn es das gäbe, einen Wesenskern, dann müssten wir eigentlich streng genommen vor der Frage uns befinden, ja, was ist denn jetzt mein Kern? Und hoffentlich habe ich den Kern gerade gefunden und nicht irgendwas getan, von dem ich gar nicht gemerkt habe, dass es gar nicht meinem Wesenskern entsprach. Ja, und das habe ich dann gelernt später und das hat mich begeistert an der Existenzphilosophie, dass sie diesen Gedanken, so habe ich es jedenfalls verstanden für mich, im Grunde eigentlich gar nicht hat, sondern sagt, der Mensch ist, er ist in diese Welt geworfen, jetzt hat er seine Existenz zu vollziehen, sein Sein zu leben. Und das wäre für mich dieses dritte Verständnis, werde der du bist. Das heißt, in all dem, was passiert, geht's immer um etwas. Und um das habe ich zu ringen. Und darin habe ich meine authentische Antwort zu finden. Und wenn ich klein bin, ist das ein bisschen anders, als wenn ich später groß und erwachsen bin. Und darin habe ich meine Antwort zu finden. Und das ist am Schluss der Kern, den man sieht. Nämlich der Mensch, der sich diesen Themen, weil er diese Geschichte hat und mit der umgegangen ist und sich der gestellt hat, gestellt hat und damit mit einer bestimmten Weise sichtbar wird. Und das bin ich dann. Ja, und deswegen muss ich gar nicht permanent gucken, was ist da in mir. Also natürlich nutze ich meine Begabung. Ja, und darüber habe ich dann eine gewisse Kenntnis, die mir rückgemeldet wurde von denen, die mich gut gemeint begleitet haben. Ja, aber ansonsten bleibe ich offen für die Fragen, die Frankl würde sagen, die das Leben an uns stellt. Und jetzt muss ich meine Antwort geben. Und am Schluss wird mein Leben immer sichtbarer in den Antworten, die ich gegeben habe. Und das ist der Kern.
Das also du meinst, der Kern bildet sich im Laufe der Zeit nicht. Ja. Er ist schon da und ich muss ihn entdecken, sondern umgekehrt, meinst
genau.
du so?
Das ist genau meine. Das Einzige, was ich in mir habe, ist ein Gespür für Authentizität, für Wahrhaftigkeit, für Stimmigkeit. Das habe ich in mir. Aber was ich jetzt daraus mache, das entscheide ich.
Okay, aber woraus speist sich dann das Authentische oder das Stimmige? Oder meine Antwort? Warum ist es meine Antwort im Gegensatz oder anders als deine Antwort? Kommt das jetzt von dem Kern oder warum?
Na, ich postuliere ja, es gibt den Kern nicht. Also hat es zu tun mit einer bestimmten, sagen wir mal, Weise meines in der Weltseins, also mit meinen Neigungen. Ja? Die sind da sicher immer mit drinnen und die prägen etwas. Von daher bin ich nicht losgelöst. Also verstehst du diese Kernfrage dürfen wir jetzt, oder wenn ich sage, ich glaube nicht, dass es diesen Kern gibt, sondern wir entscheiden letztlich und dadurch wird das sichtbar, was wir sind. Ja, deswegen hat Camus gesagt, ab einem gewissen Alter ist jeder Mensch für sein Gesicht selbst verantwortlich. Finde ich einen ganz tollen Satz. Ja, ab einem gewissen Alter ist jeder Mensch für sein Gesicht selbst verantwortlich. Und ehrlich gestanden, ich finde, das sieht man. Wenn man so in die Gesichter junger Menschen sieht, die so unglaublich hübsch sind, aber noch unbeschrieben. Ja? Und dann sieht man plötzlich in das Gesicht etwas älterer Menschen und dann merkt man, eieiei, der hat was Schweres erlebt oder der geht mit Humor durch die Welt. Ja, oder dem sind die Dinge wichtig, das ist nichts gleichgültig und so weiter. Ja? Und das sieht man dann, wenn man gelernt hat, das ein bisschen zu sehen. Ja? Mhm. Und insofern glaube ich, die Authentizität ist am Schluss die Frage nach der Stimmigkeit, wie ich die Antwort gemäß der Werte, für die ich mich entscheide, die ja nicht einfach nur mir mitgeteilt wurden und mitgegeben wurden, sondern zu denen ich eine eigene Aneignung gefunden habe. Also mich selbst denen nochmal gestellt habe und sie zu mir genommen habe. Und indem ich gemäß der Aufgaben, die die Situation in sich trägt, der Werte, die mein Leben ausmachen, dazu gehört natürlich die Kultur, in der ich stehe, dazu gehört die Geschichte mit meinem Elternhaus und dann der Typus, der ich bin und so weiter. Das alles bildet, glaube ich, eine Einheit, im Rahmen derer ich meine Antwort finden muss. Aber diese Antwort ist frei. Ja, sonst müssten wir...
Also,
na, sag du.
Könnte man diesen Satz jetzt vielleicht so verändern, werde der du sein möchtest?
Willst. Werde, der du sein willst.
Ja.
Ja, weil für uns Existenzanalytiker ist das Wollen das höchste Gut. Und im Wollen ist ja nicht purer Subjektivismus und pure Beliebigkeit drin. Da geht es ja um die Werte, die uns anfragen und die wir verantworten mit unserem Sein. Ja, und dann würde ich sagen, am Ende sagt jemand Außenstehender vielleicht, dafür hat er gelebt. Das war ihm wichtig. Und das, glaube ich, ist nicht in meiner Geburt, in meinen Genen prädisponiert. Natürlich hat das sehr mit der Geschichte, aus der ich komme, zu tun. Und aus der werde ich mich nie ganz lösen können. Aber trotzdem kann ich mich zu ihr verhalten. Ja, deswegen finde ich es auch eine für mich nicht relevante Frage, wie es wäre, wenn ich in China geboren worden wäre. Ja, dann hätte ich dort mein Leben leben müssen. Aber im Grunde nach den gleichen Fragestellungen und Aufgaben. Mhm. Nur in einem anderen kulturellen Kontext.
Ja, ich finde das sehr entspannend, es so denken zu können, weil dieses mich finden und wer bin ich, das finde ich sind tiefe Fragen, aber auch sehr anstrengende. Und ich habe oft so das Gefühl, ich bleibe hinter dem zurück und man kann viel Zeit damit irgendwie verlieren mit dieser quälenden Frage, wer bin ich und bin ich die ich bin, so, ja. Das erlebe ich oft auch als anstrengend und irgendwie unbefriedigend. Und da finde ich den Gedanken oder die Haltung zu sagen, ja, aber ich kann ja auch mitentscheiden, wer ich sein möchte und was das für mich bedeutet, finde ich da eigentlich sehr hilfreich. Und auf beiden Ebenen der Betrachtung geht es ja dann immer auch darum, was mache ich draus? Da bin ich ja angefragt. Also das passiert auf beiden, wenn ich so oder so denke, stehe vor der Herausforderung, aber mit deiner Sichtweise, mit weniger Stress irgendwie, dass ich das Richtige erreichen muss und ich könnte auch falsch sein. Das steht da dahinter und das macht es sehr anstrengend.
Genau.
Oder?
Ja, ich finde, du hast genau das ausgesprochen, wie es mir auch immer ging mit dieser Frage und weshalb ich so ein Unbehagen hatte und immer einen Widerstand, weil ich immer dachte, wer hat denn das eigentlich über mich bereits definiert? Wer hat das denn gesetzt? Ja? Und das sind so, vielleicht philosophisch gesprochen, essentialistische Theorien oder Gedankengänge, wo das alles im Menschen schon eingepflanzt ist. Ja, und auch da kommt man dann, auch wenn man das theologisch denkt, könnte man natürlich sagen, gibt es das Göttliche im Menschen oder ist genau das die Aufgabe, dass er das alles zu finden hat und seine Antwort darauf zu geben hat. Und dass das der Erwartungshorizont des Göttlichen ist. Ja, und in dem Sinne, also nehme ich für mich das so zumindest in Anspruch. Ja, durch allerdings die sehr anspruchsvolle Aufgabe, das eigene Leben radikal eigenständig verantworten zu müssen. Ich habe dann niemanden mehr, auf den ich schieben kann. Ja, und es kann auch scheitern. Also ich kann auch das Falsche gewählt haben, aber dann bin ich wenigstens der darum gerungen hat. Ja, und dann kann ich ja in der Regel wieder aufstehen und es anders weiterführen.
Ja, aber falsch ist dann nicht definiert von irgendwem anderen, der vorgegeben hat, das war jetzt falsch oder richtig und es ist nicht moralisch dann zu werten, sondern Exakt. Das habe dann ich entschieden. Das war falsch im Sinne von, rückblickend merke ich, das andere wäre besser gewesen, aber ja, what the fuck, sage ich jetzt mal, ganz Ding, es ist vorbei. Ja,
und, genau, ja. Aber absolut, genau so ist es, so erlebe ich es, davon bin ich überzeugt, dass es so ist, wie du es jetzt gerade sagst, ja. Mhm. Und das ist auch das Erlösende, empfinde ich, ja, dass es mich in die Freiheit meiner Selbstbestimmung stellt. Das ist die Aufgabe, vor der der Mensch steht. Ja, und das ist für mich der andere Gedanke von Persönlichkeit. Also wir hatten vorhin und in der Sendung davor, in der Folge davor, Persönlichkeit ja immer unter der Idee der Struktur und des Festgelegten. Also dann ist es nämlich der Typus, der Persönlichkeitstypus gesprochen. Und wenn wir jetzt von Persönlichkeit sprechen, dann geht es eigentlich um das, was ein Mensch aus sich und dem Gegebenen, auch seinem Gewordensein, gemacht hat. Und das ist eine ganz andere Idee von Persönlichkeit. Und interessanterweise haben wir diese Alltagsbegrifflichkeit Persönlichkeit auch. Wir sagen dann, das war eine Persönlichkeit oder das ist eine Persönlichkeit. Was meinen wir denn damit? Ja, das, dann meinen wir doch, dass jemand sich dem Leben was abgerungen hat und das als eine Aufgabe erlebt hat. Und insofern würde ich sagen, da ist für mich jemand wenig Persönlichkeit, wenn er eine hohe Begabung hat, aus der er kaum was macht. Dann mag das andere beeindrucken, aber für mich ist das kein Ausdruck von Persönlichkeit. Ja, der hat Glück und kann sich das leisten und lebt so dahin. Ja, und dann gibt's andere, die vielleicht in unserer gesellschaftlichen, nach unseren gesellschaftlichen Maßstäben überhaupt keine Persönlichkeit sind, aber in existenzieller Hinsicht würde ich meinen, das sind für mich echte Persönlichkeiten, die, sagen wir mal, einer Krankheit trotzen. Nehmen wir mal eine Suchterkrankung, ja, und damit ringen und sagen, ich trinke nichts, weil ich weiß, wo es endet und so weiter. Ja, und ansonsten aber, weiß ich nicht, in unserem gesellschaftlichen Leben haben sie eigentlich keine große Bedeutung, verdienen auch nicht viel Geld, sind auch nicht jetzt auf den sozialen Kanälen groß zu sehen. Aber jeden Tag neu zu sagen, wie lebe ich damit, ja, sodass ich nicht rückfällig werde. Wie lasse ich mich nicht unterkriegen von einer schweren Erkrankung, die mich wahnsinnig einschränkt, vielleicht mit Schmerzen zu tun hat und so weiter. Das sind für mich Persönlichkeiten, Menschen, die darüber noch lachen, Hoffnung haben, andere fragen können, wie es ihnen geht, ohne immer nur bei sich zu sein. Das ist für mich höchste Persönlichkeit.
Das heißt jetzt für mich, hör da so raus, das, was wichtig ist zur Persönlichkeitsentfaltung oder zu dem Werden, dass es eigentlich wieder mal bedeutet, dass ich lerne zu spüren, was ist für mich stimmig, welche Werte sind eigentlich für mein Leben wichtig, was will ich, wo will ich hin? So, also dieses wieder nah bei mir selber sein und ja, weniger danach suchen, was ja das sein könnte.
Ja, genau. Und vielleicht noch ein Aspekt zu dem Ganzen, was du gerade gesagt hast. Ich würde noch sagen, und in welche Verantwortung bin ich darin gestellt? Also nicht nur, was ist mein Wert, sondern in welcher Verantwortung stehe ich darauf hin, weil das mein Wert ist? Ja, für mich ist Verantwortung eine ganz zentrale Kategorie, wenn man die nicht als Pflicht versteht, ja, als Pflichtleistung, wie das leider häufig der Fall ist, sondern Verantwortung kann ich ja nur denken im Zusammenhang mit Freiheit, mit etwas, was ich aus Freiheit wähle. Aber ich stehe in gewisser Weise in einem Dienst zu etwas. Das ist nicht eine pure Subjektivität und Beliebigkeit, ja. Ich habe mich dem zu stellen. Und ich glaube, das ist für mich Ausdruck von Persönlichkeit, dass Menschen diese Verantwortlichkeit zu sich nehmen, nicht an andere abschieben, auch wenn sie gescheitert sind oder wenn es nicht ganz gelungen ist, sondern dass sie das bei sich behalten als Thema, das ihnen gehört. Das ist für mich Reife.
Freiheit war jetzt auch noch ein wichtiges Stichwort, das habe ich vorher vergessen. Also wenn ich an was arbeiten will, dann vielleicht daran, wie komme ich zu einer größeren inneren Freiheit, so oder so zu handeln auch. Das, genau, glaube ich, ist auch dann so ein Teil davon.
Ja, genau. Und bin ich eigentlich unfrei oder fürchte ich nur, ich sei unfrei, bin aber viel freier, als ich das bisher weiß und so weiter. Also da kann man sehr genau hinschauen, wenn man dann in die konkreten Alltagsthemen dabei geht. Ja, aber es gilt, sich dem zu stellen. Und ich finde, das ist damit ein sehr ernsthaftes Leben, das man zu führen hat. Ja, und was man dann sieht, das würde ich sagen, ist die Persönlichkeit. Ja?
Ja, wunderbar. Ich würde sagen, dabei können wir gut stoppen. ich finde diesen Satz wunderbar. Werde, der du sein willst. Das nehme ich mir mit. Und das wollen wir auch herausgeben. mal schauen, ob sich das so verankern kann in unserer Gesellschaft, dass dann, wann hat der gute Grieche das gesagt?
Im 5. Jahrhundert vor Christus. Ein Lyriker übrigens.
2500 Jahre, also mal schauen, was man in 2500 Jahren noch so sagt. Wäre schön, wenn dann irgendjemand sagt, was der Kolber gesagt hat, der alte Deutsche, wer du, der du sein willst. Also wenn ich jetzt gesagt, alter Grieche, dann muss man nicht. Nein, aber.
Ist ja nett. Ja, ich glaube, vielleicht ein Gedanke noch zum Schluss von mir, ja. Ich glaube, wenn uns das gelingt, dann sind wir in unserer Mitte. Und ja. Diese Mitte ist es, die uns eine gewisse Unerschütterlichkeit gibt. Nicht Unberührbarkeit, aber Unerschütterlichkeit, ja. Und ich habe das jetzt unlängst gerade von jemandem gehört, dass sie, als sie in diese Mitte für sich gefunden hat, obgleich um sie herum Furchtbares passierte, sie dem gewachsen war, das zu sehen, das auszuhalten, weil sie in dieser Mitte gegründet geblieben ist. Und das ist, glaube ich, ein tiefes Geheimnis. Wenn uns das gelingt, dann haben wir ein anderes Standing, der Welt begegnen zu können.
Ja, in diesem Sinne, schönen Tag noch.
Jo.
Schönes Leben, schönen Sommer.
Gutes Leben noch.
Genau. Ja.
Ja, ein Aufruf, also dass wir den Tag ernst nehmen, um ihn in diesem Sinne zu denken. Also jeder Tag und seien die Themen noch so klein. Sie können von uns entschieden werden. In allem, was wir tun. Ja, und damit wird es meins.
Und dadurch ist es auch veränderbar, dass das wir letztes Mal auch schon gesagt haben, besprochen haben. Du kannst auch immer noch ein anderer werden. Also,
genau.
Wenn ich es anders will, dann kann ich auch was anders machen und mich auch verändern. Und das ist jederzeit möglich, auch wenn ich schon 70 oder 80 bin.
Ja, und der Spielraum besteht nicht zum Typus hin, sondern zu den Aufgaben, zu denen ich mich verhalte und wie ich mich zu ihnen stelle. Das ist unsere Aufgabe.
Ja, genau. Also du wolltest sagen, ich kann nicht so leicht jemand werden von ängstlich auf fasziniert. Das ist vielleicht nicht so der Punkt, aber wie ich umgehe mit dem Leben, wie ich darauf reagiere, das sind ja die entscheidenden Dinge.
Genau, das ist der Punkt. Genau.
Okay. Also werde der du sein willst. Dankeschön.
Danke dir, Veronika.
Am Ende nochmal der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse, unter der man uns erreichen kann. Wir bauen sehr gerne Themen ein, die euch interessieren. Nächstes Mal zum Beispiel im September wird es um das Thema Führung gehen. Das hat sich auch jemand gewünscht. Da werden wir darüber sprechen. Und ich denke, das wird auch nochmal eine Fortsetzung sein von dem Thema Persönlichkeit. Das passt da gut dazu. Also ihr könnt uns schreiben unter der Mail-Adresse
post@fragen-des-menschseins.de.
Und bewertet uns gerne, also am besten mit 5 Sternchen. dann kann der Podcast, nachdem ihr ihn hört und bis zu Ende jetzt gehört habt, findet ihr ihn hoffentlich ganz gut. können wir das weitergeben. Ja, was in die Welt soll. Werde der du sein willst. Ich bin sehr begeistert von diesem Satz jetzt hier, Christoph. Es macht so frei, es macht eine größere Weite irgendwie. Also ist jetzt kein neuer Gedanke, aber ich muss das immer wieder hören. Ich merke, ich komme immer wieder auf dieses, oh Gott, ich muss werden, wer ich bin. Und dann immer das andere mir bewusst machen, das hilft mir sehr. Ja.
Toll.
Gut.
Super.
Danke dir und tschüss.
Danke für das schöne Gespräch, Veronika. Tschüss.
Fragen des Menschseins.